Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Büchermacher lassen sich von der Elektronik nicht ärgern. Die Veranstaltung ist draußen nicht angezeigt. Es funktioniert das elektronische Rückpro nicht. Aber unsere gedruckten Bücher sind da. Davon wollen wir Ihnen drei vorstellen und eins ein bisschen näher. Mein Name ist Christoph Links. Ich bin der glückliche Verleger dieser Buchreihe, die Professor Dieter Stolz bei uns im Verlag herausgibt. Es ist das Jahrbuch der Günther und Ute Grass Stiftung, dessen ersten Band, den Sie da außen sehen, wir vor 3 Jahren noch mit Günther Grass hier auf der Messe in Leipzig vorstellen konnten, mit riesem Auflauf, mit voller Uni-Bibliothek. Und nun kann uns Günther nur noch von oben zugucken und gucken, ob wir das auch richtig machen mit seinem Jahrbuch. Und ob das so ist, können Sie beurteilen, wenn wir Ihnen das jetzt eine halbe Stunde vorgestellt haben. Wir haben uns das so gedacht, dass Dieter Stolz Ihnen einen kurzen Einblick in die Reihe, in Ihr Konzept, in die ersten 3 Bände gibt und wir dann speziell auf den aktuellen Band zu sprechen kommen wollen, Band 3, der gerade jetzt zur Leipziger Buchmesse erschienen ist. Ja. Professor Stolz, Sie haben das Wort.
Schönen Dank, auch guten Tag von mir. Ja, vor 3 Jahren saßen wir in der Albertina noch mit Günter Grass, um den ersten Band vorzustellen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir geht es so, dass mir seine Stimme gerade im Moment fehlt. Und diese Stimme, die sich wahrscheinlich zu Populismus, zum Rechtsruck in Europa oder eben auch zu der sogenannten Großen Koalition äußern würde oder zur Selbstdemontage der SPD, da wäre ihm bestimmt was eingefallen und anderen fällt im Moment manchmal etwas wenig ein. Mir fehlt diese Stimme. Und um diese Stimme geht es nicht zuletzt auch im Konzept dieser 3 Bände, die nun vorliegen. Freipass haben wir das Ganze genannt. Freipass ist ein merkwürdiges Wort, ein Zitat aus dem Treffen in Telgte, einer Erzählung von Günter Grass. Da wird dieses Zitat quasi dem Grimmelshausen in den Mund gelegt, der kurz davor ist, den Simplicissimus zu schreiben. Simplicissimus, Sie kennen diesen tollen Roman über den 30-jährigen Krieg. Und diese Figur sagt dann, man soll der Sprache den Freipass geben. Mit anderen Worten, aus dem Vollen schöpfen. Man soll nicht so sich selbst beschneiden, man soll auf Vielstimmigkeit setzen, man soll im Bewusstsein seiner eigenen Fähigkeiten aus dem Vollen schöpfen. Und genau das haben wir mit dem Freipass vor, auf verschiedenen Ebenen. Genauer gesagt, auf 3 verschiedenen Ebenen. Und diese 3 Ebenen sollen das Lebenswerk von Günter Grass spiegeln. Mit anderen Worten, Literatur, bildende Kunst und Politik. Das sind die 3 großen Bereiche, denen wir uns widmen in diesen Jahrbüchern. Das 3. liegt jetzt vor und wir arbeiten im Rahmen dieser Vorstellung mit Themenschwerpunkten. Das heißt also, in jedem Band gibt es neue Themenschwerpunkte. Band 1, um das vielleicht mal zu veranschaulichen, der Band ganz außen, da ging es auch noch auf Anregung von Günter Grass darum, Autoren, die vielleicht gut sind, aber noch nicht so das Forum gefunden haben, neu zu entdecken. Er hat damals vorgeschlagen, dass wir uns Irmtraut Morgner widmen sollten, einer wunderbaren Epikerin, vielleicht der besten des 20. Jahrhunderts, hat wunderbare, fantastische Romane geschrieben. Troubadoura Beatrice hieß einer, Amanda, ein Hexenroman hieß ein anderer. Also eine Frau, die wirklich aus dem Vollen geschöpft hat, aber schon zu DDR-Zeiten und trotzdem noch nie die Aufmerksamkeit bekommen hat, die ihr gebührt. Das wollten wir ändern mit Band 1, in dem sie einen großen Schwerpunkt gewidmet bekam. Und das Schöne war dann auch noch, dass Schwerpunkt 2, bildende Kunst, diese Frau nicht nur eine tolle Literatin ist, eine Schriftstellerin, sondern in Mitte der 80er Jahre auch angefangen hat, bildende Kunst für sich zu entdecken. Sie hat also wunderbare Wandmontagen entwickelt. Eine davon heißt zum Beispiel die 3 üblichen Frauenbilder, die erlaubt sind. Und da wird dann ein Schuh gezeigt, ein spitzhackiger Schuh, der für eine Hure stehen soll. Ein Marienbild, die für die Madonna, also die Jungfrau, die Unschuld stehen soll. Und ein Henkel eines Putzeimers, der dann für die Hausfrau stehen soll. Also Hure, Heilige, Hausfrau. Das waren die 3 erlaubten Frauenbilder und daraus hat sie eine Collage gemacht. Diese Collagen, die wurden in Band 1 zum ersten Mal auch dokumentiert, farbig abgebildet, also ein echtes Unikum. Genauso wie dort der letzte noch zu Lebzeiten von Günter Grass publizierte Text steht. Und er steht wirklich nur dort. Eine 12-Seiten-Ballade über einen indischen Freiheitskämpfer, Chandra Bose, der peinliche Nähe zu Hitler und Mussolini gezeigt hat. Und in dieser Ballade, wie gesagt, quasi ein Vermächtnis auch von Günter Grass, das letzte Gedicht, was er noch zu Lebzeiten gedruckt hat, findet sich unter anderem in diesem Band 1. Was ich jetzt noch vernachlässigt habe, ist der politische Schwerpunkt dieses ersten Bandes. Da ging es uns damals um den NSA-Skandal. Und zwar nicht, also Abhörgeschichten aller Orten. Und dann mal nicht gespiegelt in wissenschaftlicher Sicht, sondern eben von Literaten, von Schriftstellern. Da haben sich also Juli C. und Eugen Ruge zum Beispiel dieses Themas angenommen. Das also als kurzer Überblick zu Band 1. Das war 2015 im März. Band 2, soll ich gleich weitermachen?
Klar.
Band 2 erschien dann 2016 im Herbst. Und da 2017 das 100-jährige Geburtstagsjubiläum von Heinrich Böll auf dem Programm stand, haben wir uns da vor allen Dingen Heinrich Böll gewidmet. Auch noch einer Anregung Günter Grassens folgend. Denn Böll war in der Öffentlichkeit bis zu seinem 100. Geburtstag zum Teil in Verruf geraten, zum Teil in Vergessenheit geraten. Und wir hatten uns ähnlich wie bei Irmtraut Morgner vorgenommen, ihn wieder in all seiner Vielschichtigkeit, in all den Facetten seines Arbeitens, seines Wirkens als Bürger und Schriftsteller wieder ins Bewusstsein zu heben. Das heißt also, etwas für Böll zu tun, eine Lanze wieder für ihn zu brechen, das haben im letzten Jahr zum Glück viele gemacht. Also es gab wirklich eine Unmenge an Veranstaltungen, die sich ähnlichen Zielen verschrieben hatten. Auch das war uns wirklich ein Bedürfnis.
Da will ich kurz ergänzen, dass solche Vorstöße auch Wirkung zeigen können, war unter anderem daran zu erleben, dass Frank-Walter Steinmeier als neuer Bundespräsident im Schloss Bellevue eine Veranstaltung zu Heinrich Böll organisiert hat und dort Texte gelesen, Lieder gesungen, Fotos aus seiner Zeit gezeigt wurden und er damit auch noch mal ein bisschen öffentliche Wahrnehmung bekommen hat, wie das eben in all den Jahren zuvor überhaupt nicht der Fall war. Das ist nicht allein das Verdienst dieses Buches, keine Frage, aber es gehört mit dazu, dass wenn man gesellschaftliche Wahrnehmung verändern will, man auch was positionieren muss und dann sieht man, ob der Stein, den man da wirft, Ringe zieht im Teich und da ist es gelungen.
Ja, ist auch ein schönes Beispiel. Wir haben natürlich nicht zuletzt Böll auch deswegen gewählt, weil er quasi ein ideales Exempel dafür ist, dass wir uns in der Reihe vorgenommen haben. Deswegen sind wir auch so froh, dass wir beim CH Links Verlag mit dieser Reihe gelandet sind, denn Einmischung erwünscht ist ja eins der großen Motti des Verlags. Einmischung erwünscht ist auch, das machen wir auch zum Prinzip sozusagen dieser Reihe. Also es geht, nochmal kurz gesagt, sowohl um gesellschaftliches Engagement als auch um künstlerisches Engagement und da dann wiederum um Kunst, die den Namen verdient, also auch um Literatur, die den Namen verdient. Bei Böll ging es dann auch eben um eine Ästhetik des Humanen. Hallo Gabi. Und nicht nur darum, sondern wir hatten auch da wieder einen politischen Schwerpunkt zusätzlich. Das waren Flüchtlingsgeschichten. Und auch da wieder nicht aus der Perspektive der Wissenschaft, sondern wieder aus der literarischen Perspektive. Das heißt also, tolle Schriftstellerinnen wie Theresia Mora oder Schriftsteller wie Sherko Fatah und Thomas Weiß haben sich dem Thema gewidmet und ganz eigene Geschichten über Flüchtlinge erzählt oder eben von Flüchtlingen. Und auch das dient, glaube ich, dem, was Christoph gerade genannt hat, im Sinne von Bewusstseinsschaffung, Erweiterung, wie auch immer. Das waren die beiden großen Schwerpunkte. Wir haben aber auch in jedem Band einen großen Grass-Schwerpunkt, nicht zu vergessen. Im zweiten Band ging es darum, unter anderem natürlich die ganzen Nachrufe auf Günter Grass dann zu analysieren. Auch ein merkwürdiges Gefühl als jemand, der sich 35 Jahre seines Lebens mit Grass als Autor und als Person beschäftigt hat, um dann ein Band herauszugeben, in dem es schon um die Nachrufe geht. Aber das war durch seinen Tod am 13. April 15 dann doch nicht zu umgehen, denn das Echo war enorm. Das haben wir also versucht aufzubereiten. Außerdem ist es uns gelungen, und das ist wirklich eine kleine Sensation für den zweiten Band, zum ersten Mal dort zu dokumentieren, was Günter Grass als bildender Künstler in den späten 40ern, Anfang der 50er Jahre gemacht hat. Es gab einen ganz kuriosen Fund. Also nach 50, 55 Jahren wurde in Düsseldorf, wo er studiert hat, unter einer vermauerten Treppe an der Außenwand eines Hauses ein großes Konvolut an Zeichnungen, Aquarellen und sogar zwei kleinen Plastiken gefunden, die eindeutig auf Günter Grass zurückgingen, die er dort vergessen hatte, als er nach Berlin umgezogen ist oder einfach nicht mitnehmen wollte. Hier sitzt auch die Frau, die sich sehr damit beschäftigt hat. Also ein kleines Konvolut aus diesem Riesenkonvolut wird zum ersten Mal in diesem Band 2 auch gedruckt, zugänglich gemacht und kommentiert von Victoria Carson. Ich kann das nur empfehlen. Und damit sind wir beim dritten Band.
Ja, der dritte Band widmet sich dem Jahr der Revolten 1968 und seinem Widerhall bis heute in dem politisch-thematischen Teil vorn. Und da ist es dem Herausgeberkreis, der ja neben dem Redakteur Dieter Stolz aus drei Grass-Forschern besteht, diesen dreien, nämlich Volker Neuhaus, Per Örgard aus Dänemark und Jörg Philipp Thomser, dem Leiter des Grasshauses in Lübeck, haben Autoren gewonnen, die ihren heutigen Rückblick auf das, was 68 bewirkt hat, hier präsentieren. Dazu gehört unter anderem Johanno Strasser, der ja viele Jahre auch Präsident des PEN, der Autorenvereinigung, war und damals beim SDS mit aktiv war und er eine persönliche Bilanz zieht, was geblieben ist von diesen Revolten. Und das ist doch allerlei, was die Veränderung der bundesdeutschen Gesellschaft anbetrifft. Und dann war 68 ja aber auch mehr. Es gab die Revolten in Prag und es gab vor allen Dingen den Einmarsch in der Tschechoslowakei am 21. August. Und auch dies wird thematisiert mit Texten unter anderem von René Böll, der Sohn von Heinrich Böll, der damals mit Heinrich Böll im August 68 in Prag war, selbst vor Ort fotografiert hat und wir hier sehr aufschlussreiche neue Bilder von diesen dramatischen Tagen, gerade auch vom Sturm damals der sowjetischen Truppen auf den Nachrichtensender, auf das Rundfunkhaus von Radio Prag zeigen und belegen.
Genau, das ist eine Ebene, die auch wieder bildlich dokumentiert wird. Eine zweite zu diesem 68er-Schwerpunkt ist die, dass wir Plakate aufgetrieben haben aus Paris von dieser Zeit. Das heißt, wir haben also nicht nur Berlin und Prag uns angeschaut, sondern auch Paris. Wurde auch dann wieder von einem Zeitzeugen kommentiert. Und das macht eben unseren Schwerpunkt in dem Fall aus. Also es gibt einerseits die Kommentare der Zeitzeugen, die noch ganz involviert sind in der Situation. Zum anderen dann aber eben auch die reflektierte Analyse von Historikern und Politikern oder eben Zeitgenossen, die im Nachhinein nochmal draufschauen. Und da tun sich natürlich nochmal ganz neue Perspektiven auf. Also auch diese Plakate in Paris sprechen quasi für sich. Die werden ja auch erstmals dokumentiert in einem größeren Band. Das gab es bisher nur als Ausstellungskatalog in Düsseldorf irgendwo unter ferner Liefen und wir haben uns dem nochmal angenommen. Ja, was daran wichtig ist, finde ich, an diesem Schwerpunkt ist das, was unterm Strich bleibt, denn wir haben uns ja die Frage gestellt, was war damals los, wie waren die Ziele und sind sie verfolgt worden, sind sie sogar umgesetzt worden und was kann man da vielleicht für heute daraus lernen? Und das war so der Grundtenor einiger Aufsätze und unterm Strich könnte man sagen, dass es schon darauf hinauslief, dass diese Bewegung damals schon zu sowas wie einer übernationalen, transnationalen Solidarität geführt haben, mit unterschiedlichsten Schwerpunkten. Und Johanno Strasser zum Beispiel folgert am Ende seines Artikels, Zitat, eine lebenswerte Zukunft muss immer wieder neu erstritten werden. Das heißt also, man kann sich natürlich auf nichts ausruhen, was damals vielleicht zumindest in Ansätzen schon irgendwie angedacht wurde, zum Teil auch umgesetzt wurde, so, sondern man muss dann immer unter den entsprechenden Bedingungen der Zeit natürlich neu darauf reagieren. Das ist ein Fazit. Außerdem appellieren eigentlich alle Beiträger an die Jugend heute. Das heißt also, diese Impulse, das Engagement aufzunehmen und weiter dafür zu kämpfen, vielleicht für sowas wie die konkrete Utopie Europa, die vielleicht die einzige Utopie geblieben ist, die uns vorläufig mal bleibt. Eine, die auf den Kommunikationsraum Europa setzt, aber eben auch auf die Wertvorstellungen, die hier ja zum Glück noch von einigen hochgehalten werden, trotz Rechtsruck und Nationalismus und Separatismus, der leider auch wieder Überhand genommen hat. Also diese Wertegemeinschaft Europa als Ziel, damals noch getrennt durch den Eisernen Vorhang, inzwischen mit vielen Möglichkeiten der Kommunikation als Chance sozusagen, im Bewusstsein dessen, was 68 noch nicht möglich war.
Ja, und neben dem Politiker Grass und der politischen Situation heute geht es in einem zweiten Teil um den bildenden Künstler und hier speziell um seinen prägenden Lehrer, um Otto Pankok, bei dem er studiert hat und der ihn ja als Grafiker, als Zeichner sehr geprägt hat. Und das ist wieder ein Teil, der auch sehr eindrucksvolle Abbildungen mit enthält.
Ja, da gibt es einen sehr langen Artikel mit, ich glaube, 18 Abbildungen, die quasi das Lebenswerk von Otto Pankok spiegeln. Otto Pankok war Lehrer an der Kunstakademie in Düsseldorf, die vorhin schon mal kurz erwähnt wurde. Und bezeichnend war, dass Grass, glaube ich, nur 4 Jahre bei ihm mehr oder weniger sporadisch in die Schule gegangen ist. Am Anfang auch noch nicht so ganz eindeutig sich darauf festgelegt hat, dass Otto Pankok wirklich ein wichtiger Lehrer für ihn war. Das kam erst in späteren Jahren immer deutlicher hervor. In der Blechtrommel wird dem Otto Pankok noch eine Karikatur gewidmet. Ein expressiv schwarzmalender Künstler wird da nicht ganz ernst genommen, aber im Nachhinein hat Grass sich sehr positiv immer wieder geäußert zu Otto Pankok. Das ist kein Wunder, denn Otto Pankok war jemand, der dann auch in moralischer Hinsicht durchaus als Vorbild hätte gelten können. Er hat sich nicht mit den Nazis eingelassen, im Gegenteil, er hat jüdischen Bürgern geholfen. Er hat schon 1933 einen Zyklus vorgelegt, der Passionszyklus, wie das Ganze heißt. Da werden explizit auch für Jesus-Darstellungen jüdische Vorbilder genutzt. Auch Zigeuner, die damals sogenannten Zigeuner, waren eins seiner beliebtesten Objekte, ein Unding im Dritten Reich natürlich. Er hat auch schon 37 irgendwie Kriegsszenen als Ahnung dessen, was da auf Deutschland zukommt, ins Bild gesetzt. Und er gehörte auch zu denen, die dann nach dem Krieg dadurch berühmt geworden sind, dass sie klare Kanten gezeigt haben. Er hat sich für die Entnazifizierung seines Instituts ausgesprochen. Er hat immer wieder auch in seinen Werken daran gemahnt, dass Auschwitz nicht vergessen wird, dass die jüdischen Schicksale ins Blickfeld gerückt werden, was in der Adenauer-Ära nicht selbstverständlich war. Und er hat auch dieses berühmte Jesus zerbricht das Gewehr, diesen Holzschnitt von 1950 vorgelegt, also quasi als Ikone des Pazifismus in die Geschichte eingegangen. Also von all diesen Aspekten dieser couragierten Lehrergestalt hat Günter Grass sich dann offenbar doch beeinflussen lassen, sowohl in Hinsicht auf Engagement als auch auf widerständiges Handeln. Das war also das, was uns bei diesem Schwerpunkt besonders am Herzen lag, dass da jemand endlich mal gewürdigt wird, ausführlich, der eben auch seine Spuren hinterlassen hat.
Ja, und dann geht es in diesen Jahrbüchern natürlich auch immer um Günter Grass selbst. Und was uns als Verlag sehr überrascht hat, war, dass gerade dieser Passage, dieser Teil des dritten Jahrbuches, der bei den anderen beiden Jahrbüchern bisher überhaupt nicht bei den Rezensionen und bei der öffentlichen Wahrnehmung eine Rolle gespielt haben, diesmal die große Nummer eins war. Es gab ja eine große dpa-Reportage, die viele Zeitungen nachgedruckt haben und auch in einer Reihe von überregionalen Blättern ist auf einen Beitrag des dritten Jahrbuchs besonders eingegangen worden, nämlich über das Verhältnis von Grass zu Marcel Reich-Ranicki. Und da publizieren wir den Briefwechsel zwischen den beiden, der zum Teil ganz anders klingt als das, was man in der medialen Szene in Erinnerung hat, vor allen Dingen mit dem berühmten Titelbild vom Spiegel.
Ja, daran werden sich vielleicht alle noch erinnern. Das ist ja ein Klassiker der Titel-Spiegel-Geschichte. Da geht es um ein weites Feld, den Roman, der hier wortwörtlich von Reich-Ranicki zerrissen wird. Ja, das ist auch wieder eine kleine Sensation, würde ich sagen. Dieser Essay von Herrn Neumann, Uwe Neumann, hat das zum ersten Mal wirklich alles zusammengetragen, was es an Korrespondenz gibt zwischen Grass und Reichranitzky. Das ist gar nicht so viel, wie man denken mag. Die haben sehr viel telefoniert, offenbar. Es sind 24 Briefe, 2-3 Postkarten, Einladungskarten. Und die werden zum ersten Mal wirklich auch in aller Ausführlichkeit hier nicht nur dokumentiert, sondern auch bewertet. Und das Ergebnis ist schon so, dass dann im Privaten der Ton nicht ganz so harsch war, wie das, was man aus den Medien kennt. Die ganzen Zerwürfnisse bleiben und Sie kennen vielleicht die Geschichte. Also eine könnte ich ja, wenn wir noch Zeit haben, mal exemplarisch erzählen. Vielleicht
ja,
sogar am Beispiel des Weitenfeldes. Dieses Titelblatt hat ja eine Vorgeschichte. Und zwar die, dass Günter Grass von Marcel Reich-Ranitzky im April des Jahres 1995 eingeladen wurde, um vor der jüdischen Gemeinde erste Auszüge aus dem Roman, den es noch nicht gab, vorlesen sollte. Exklusiv quasi auf Einladung von Marcel Reich-Ranitzky in einem Riesensaal in Frankfurt. Grass hat 2,5 Kapitel dort gelesen, das hat so 2 Stunden fast gedauert. Und dann wurde ihn mit Standing Ovations gehuldigt. Nicht nur Reich-Ranitzky stand auf und sagte ihm, ich glaube, da ist Ihnen etwas ganz Großes gelungen. Das war im April 1995, wie gesagt. Dann gibt es, wie das so üblich ist, nach solchen Vorablesungen natürlich die Ruhe vor dem Sturm, bis das Buch, was dann im August kommen sollte, endlich kam. Und die erste Reaktion von Reich-Ranitzky, die Grass danach mitbekommen hat, war diese Titelgeschichte. Mein lieber Günter Grass, ein absoluter Verriss, da blieb keine gute Seite mehr an dem Buch, was vorher noch irgendwie mit Standing Ovations begleitet werden sollte, sozusagen zurückließ. Marcel Reich-Ranitzky über das Scheitern eines großen Schriftstellers. Das hat dann viele Leute dazu veranlasst, weitergehende Schlüsse zu ziehen. Klaus Steeg, der gerade 80 geworden ist, hat gleich ein Plakat gemacht. Ist dann so. Vom Umgang mit Büchern. Eine deutsche Fortsetzungsgeschichte. Kennen Sie vielleicht noch? Das hat er deswegen gemacht, weil natürlich davon auszugehen ist, dass einige bei solchen Aktionen wie dem zerrissenen Buch gleich an die Bücherverbrennung denken oder an Mordaufrufe gegen Salman Rushdie. Ich habe das damals nicht gedacht. Ich habe gedacht, nur wie peinlich ist denn das nach der Vorgeschichte? Dann hat mich ein Reporter der Süddeutschen Zeitung davon überzeugt, wie man sowas bewerten könnte. Er sprach vom Feldzug der Tontaubenschützen. Das ist die Kunst, die man sich so erklären muss. Da wird ein Dichter in den Himmel gelobt, einer, der es auch verdient offenbar, um ihn dann umso wirkungsvoller abschießen zu können. Und dieser Kunst des Tontaubenschießens sozusagen schien dann in den Medien unisono gefeiert zu werden. Und das wäre dann eine weitere Geschichte, die ist eine Fortsetzungsgeschichte, denn natürlich schlägt dann auch Günter Grass zurück. Da gab es dann eine Titelgeschichte im Stern. Wenn wir schon oder da wir schon über Unflat reden, da ging es dann um die Kritiker, für die der Autor ja doch immer nur der Arbeitgeber ist und so weiter. Reich-Ranitzky wurde dann zum aufgeputschten Altstalinisten, also auch Grass hat ordentlich ausgeschenkt. Reich-Ranitzky hat nochmal gekontert, darum habe ich das auch nochmal rausgesucht und mitgebracht. In der Bunten ist das Ganze dann kulminiert, muss man sich auch mal vorstellen. Die Boulevardpresse war inzwischen voll dabei. Und was dann irgendwie den Boden ausgeschlagen hat, war dann die Überschrift, vielleicht hat das Desaster von Grass mit Impotenz zu tun. Also so können Kulturauseinandersetzungen enden, in der Quick, in der Bunten, in der Neuen Revue mit Vorwürfen, die unter der Gürtellinie sind. Das hat mit Literatur dann alles natürlich gar nichts zu tun. Aber diesem Thema haben wir uns dann eben auch nochmal ausführlich gewidmet. Weiterhin wird auch der Briefwechsel mit Peter Rühmkorff ausführlich dargestellt, auch da mit ganz viel Archivmaterial, was bislang unbekannt war. Und das Gleiche würde dann noch gemacht für die Entstehungsgeschichte des Butt, wenn jemand sich auf solche Dinge einlassen möchte. Auch die wird aufbereitet.
Wir sind es nicht.
Wir sind auch gleich fertig. Und was dann zu allerletzt noch zu erwähnen ist vielleicht, weil die Zeit ja auch schon fast abgelaufen ist, auch in diesem Band haben wir uns, das habe ich bei den anderen gar nicht eigens erwähnt, mit der Rezeption von Grass im Ausland beschäftigt. Und nachdem wir im ersten Band eher uns der amerikanischen Öffentlichkeit gewidmet haben, im zweiten war es dann, lass mich überlegen,
die polnische
vor allen Dingen, aber es gab auch noch einen anderen Schwerpunkt, egal. Im dritten ist es dann nochmal aus gegebenen Anlass ein Blick auf Polen. Die haben inzwischen eine Grass-Enzyklopädie herausgegeben in Danzig, wo er nach wie vor bewundert wird, verehrt wird. Sowas wäre im deutschsprachigen Raum kaum vorstellbar. Gleichzeitig aber, was uns sehr wichtig war, denn wir sind ja irgendwie keine Hagiographen, wenn es so um Grass geht und keine Vergötterer und Anknier, sondern kritische Bewunderer, haben wir uns auch darum gekümmert, endlich mal jemanden aus Israel zu finden, der die gesamte Rezeption von Gras in Israel kritisch aufarbeitet. Das hat eine Professorin gemacht, die das wunderbar gemacht hat. Und da wird dann eben eindeutig festgestellt, die Entwicklung von Gras zum vergötterten Vertreter des anderen Deutschland bis hin zur Persona non grata, die eben nach dem Gedicht, was gesagt werden muss, nichts mehr mit ihm anfangen wollte, weil das als antijüdisch oder antisemitisch empfunden wurde, was eine lange Geschichte ist und meines Erachtens nicht so ist, ganz und gar nicht. Aber das war eben Zeit, auch diese Geschichte in einem Gras-Jahrbuch sozusagen aufzuarbeiten.
Ja, Sie sehen viele Facetten. Diese Jahrbücher werden von der Günter und Ute Gras Stiftung herausgegeben. Dadurch sind sie auch relativ preiswert, weil sie die Produktion finanziell unterstützen. Das will ich als Verleger ehrlich sagen. Die Bände kosten 25 Euro in diesem Umfang, vierfarbig. Der zweite Band mit Böll enthält zwei CDs, nämlich die beiden Nobelpreisreden, sowohl von Heinrich Böll als auch von Günter Grass, alles für 25 Euro und in Farbe. Insofern ein schönes Buch, das in der Kooperation mit der Stiftung auch erfreulich und erfolgreich ist und das wir als Verlag gern fortsetzen werden und dann bei der nächsten Leipziger Messe den nächsten Band vorstellen. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.